Den Predigttext haben Sie vorne auf Ihrem Blatt stehen. Ist Römer 8, Vers 32. Da ist die Rede von dem Vater und seinem Sohn. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, Konfirmation, ein Tag der Geschenke, wobei natürlich immer die Frage ist, was kriegt man heute geschenkt? Kann man das gebrauchen? Gab es da schon eine Wunschliste? Und wie lange werden die Geschenke dauern? Ich hatte vor vielen Jahren, als das noch nicht so gut organisiert war wie heute, mal so eine arme Konfirmandin besucht nach ihrer Konfirmation und die hatte dann 19 Pralinenkästen geschenkt bekommen. Sie war schon relativ kräftig, aber das war sicher nicht ganz die Quelle der Freude für sie. Interessant wäre, was ist eigentlich der größte Wunsch an so einem Tag? Was wünsche ich mir, geschenkt zu bekommen? Gut, manche hat natürlich irgendwie Pläne mit irgendwas, so mit 28 Gängen oder sowas ähnliches, was man irgendwie auf der Straße bewegen kann oder vielleicht einen eigenen Computer. Aber ich denke, der größte Wunsch von jedem von uns ist eigentlich ein ganz anderer. Der größte Wunsch von jedem von uns ist der, geliebt zu werden. Und wenn Sie heute auch nur denken, ich hoffe, dass die Feier gut abläuft, heißt das ja auch, ich wünsche mir Harmonie, das heißt, dass die Leute richtig miteinander umgehen, dass die Dinge funktionieren. Dieser Wunsch nach Liebe steckt in jedem von uns. Und wenn Sie an so einen jungen Mann denken wie in Erfurt, einen, der seine Lehrer ausgelöscht hat, steckte eigentlich dieser Wunsch nach Anerkennung dahinter, sonst nichts. Den hat er offensichtlich zu Hause nicht erfüllt bekommen. Deshalb hat er ihn in einer selbstzerstörerischen Weise in Szene gesetzt. Und ich denke, dass nicht die Häufigkeit der Waffen so etwas produziert. Denken Sie mal daran, in der Schweiz hat jeder Mann sein Gewehr zu Hause im Schrank stehen. In Israel hat jeder seine Maschinenpistole irgendwo stehen. Aber das besagt noch lange nicht, dass die Leute gegeneinander privat losgehen. Organisiert ist das etwas anderes, sondern da steckt mehr dahinter. Ja, woher kommt dieser Wunsch nach Liebe, der in jedem von uns drinsteckt? Ich nehme an, wenn Sie heute Morgen in den Spiegel geschaut haben, haben Sie gesagt, ich liebe dich und meinten Ihr Spiegelbild. Wahrscheinlich haben Sie es nicht gesagt, sondern sahen müde und etwas gestresst aus. Aber an der Stelle fängt es ja schon an, bin ich eigentlich in der Lage, mich selber zu lieben? Ich hörte gerade so eine nette Kassette einer älteren Dame, die irgendwann mal auf die Idee kam und sagte, wenn sie ins Spiegel schaute, schaue ich mich an und sage, lieber Gott, da musst du einen guten Tag gehabt haben, als du mich gemacht hast. Sagte am Anfang viele, das ist ein bisschen schwer, das zu sagen, aber inzwischen kann sie es sagen und glaubt es auch, weil sie gelernt hat, sich selber anzunehmen. Woher kommt dieses Loch in unserem Herzen, diese Sehnsucht nach Annahme? Eigentlich daher, dass wir uns von Gott getrennt haben. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser Geschichte von Adam und Eva stehen. Vielleicht ist es nur ein nettes Märchen für Sie. Für mich ist es mehr, aber es sagt ganz klar aus, dass der Mensch Selbstbestimmung suchte, dabei aber nicht spürte, dass er eigentlich ab jetzt fremdbestimmt wurde, nämlich von einer Macht des Bösen, die Selbstbestimmung vortäuscht, aber eigentlich anderes liefert. Und dann musste der Mensch seine Blöße bedecken. Das ist ja immer interessant. Jeder von uns ist bestrebt, dass keiner in ihn hineinschauen kann. Obwohl es ja so verschlossene Leute gibt wie mich und so andere, die das Herz auf der Zunge tragen, die jedem um den Hals fallen bei der Begrüßung. Aber irgendwie möchte jeder ganz gut dastehen und seine Blöße bedeckt halten. Wenn Sie die Bibel weiterlesen am Anfang, war das gleich das Hauptthema. Wie kann ich meine Blöße bedecken? Nicht nur körperlich, da legt man ja heute ziemlich viel ab, sondern innerlich. Da gab es einmal einen sehr netten, dummen Einfall einer Gastgeberin. Sie war eine Frau und wollte ihren Frauenkreis überraschen und hatte in den Blumenstrauß in die Mitte des Tisches ein Mikrofon gestellt. Das sah keiner. Sie hat dann so einfach das mitlaufen lassen und als dann alle Gäste da waren, hat sie es wieder ablaufen lassen. Und da ging es immer so, bis die Erste kam, nicht die Erste, die Nächste kam, sprach man dann über die, die noch erwartet wurden und dann, wer da noch kam und so. Und es war ausgesprochen peinlich. Warum? Weil man Blöße nicht zudeckte, sondern aufdeckte. Wir brauchen alle dieses Zudecken von Fehlern. Und in der Bibel steht etwas ganz Unangenehmes, was die meisten von uns hier nicht wissen. Da steht nämlich, dass Gott Fehler, sprich Sünden, nur vergibt, wenn Blut fließt. Ich nehme an, das wird für die meisten Leute relativ neu sein, diese Information. Kann man nachlesen, Hebräer 10, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Das heißt, Gott lässt nicht 5 Grade sein und sagt, schön, du bist so ein netter Kerl, schon 20 Jahre her, vergessen wir. Sondern er sagt, es wird nur vergeben, wenn Blut fließt. Deshalb, wenn Sie das Alte Testament lesen, gab es immer wieder ganz viele Opfertiere, die geopfert wurden durch die ganze Geschichte. Und ein Hauptproblem der Juden heute ist, dass ihr Tempel nicht mehr steht in Jerusalem, sondern dort diese Moschee jetzt steht, kurz daneben, und sie von daher keine Opfer mehr bringen dürfen, also auch keine Vergebung mehr haben von Gott. Wir als Christen glauben, dass diese Opfer nicht das Nötige wären, weil da ein anderer ist, der sein Leben hingegeben hat. Und an der Stelle wurde es ganz schwierig. Ein Opfertier musste fehlerfrei sein. Aber durch dieses Blut von Tieren wurde Sünde nur bedeckt. Sie würde nur vergeben werden, wenn ein vollkommener Mensch sich opfert. Und den gab es nicht. Es gibt keinen vollkommenen Menschen. Sind Sie nicht? Ich bin es auch nicht. Es gab nur einen, der vollkommen war und ist. Das ist Jesus. Und da war die Frage, ob er bereit wäre, sich zur Verfügung zu stellen. Sie kennen das ja auch immer, wenn man fragt, wer macht mit, dann treten sie zur Seite, damit alle vortreten können, scherzhaft, und sich zur Mitarbeit einbringen und sind manchmal pikiert, wenn es ausgerechnet bei ihnen hängen bleibt, weil sie der Einzige sind, der die Qualifikation hat, um diese Aufgabe zu erledigen. Jesus war der Einzige, der die Qualifikation hatte, Vergebung in die Welt zu bringen, weil er der Einzige war, der fehlerfrei lebte. Und er hat Ja gesagt. Da gibt es ein nettes kleines Gedicht von Marti. Ich wurde nicht gefragt, als ich geboren wurde. Sie wurden nicht gefragt, als Sie geboren wurden. Aber einer wurde gefragt und der sagte Ja. Ich las ein Buch und sah auch einen Film dazu von den Leuten, die es selber betraf, aus Indonesien. Ist ja auch heute ein heißes Pflaster. Sehr gefährlich, gerade auch für Christen. Und da gab es oder gibt es vielleicht immer noch Kannibalen. Ich sah mal von einem Mitarbeiter so ein nettes, schönes Dia, wohl zubereitet und gegrillt, so ein Menschenarm auf Bananenblättern liegend für das Mittagessen. Würden Sie wahrscheinlich nicht mehr zum Essen gehen. Das war so Ergebnis einer kleinen Auseinandersetzung. Und in solch einem Stamm arbeiteten 2 Missionare, das heißt ein amerikanisches Ehepaar. Sie haben den Leuten von Jesus erzählt, sie wurden übrigens nicht umgebracht, denn der Stamm hatte einen Vorteil von ihnen, weil sie auch medizinische Hilfe mitbrachten. Wäre schlecht, die dann wieder auszurangieren, wenn man schon geholfen bekommt. Und sie haben ihnen von Jesus erzählt und die fanden das alle furchtbar interessant. Und bei einer Person haben sie Beifall geklatscht, als sie hörten von dieser Leidensgeschichte und als Jesus dann zum Kreuz ging und vorher verraten wurde von einem Freund. Dieser Freund hieß Judas und da haben sie geklatscht und waren begeistert von diesem Judas. Denn er war der Held ihres Volkes, weil das genau ihre Lebensphilosophie ist. Jemand zum Freund zu machen und wenn er einem dann nicht mehr misstraut, ihn dann umbringen und aufessen. Und der Judas war ja so einer, der hat Jesus zwar nicht aufgegessen, aber war ein Freund von ihm und hat ihn dann verraten. Und die Missionare waren entsetzt. Sie sagten, wir wollten denen doch Jesus und seine Liebe klar machen, aber ihr Held ist Judas, nicht Jesus. Und nachdem sie ein paar Jahre dort waren, sagten sie, jetzt gehen wir. Wir sehen, erstens führt ihr ständig neue Kriege, immer wieder Auseinandersetzungen und ihr habt uns zwar ganz gern, ihr hört zu, aber es verändert sich bei euch nichts. Wir gehen. Und da waren die ziemlich entsetzt, weil sie ja die medizinische Hilfe dann verloren hätten und sie gerne behalten hätten. Und da sagt er nur, wenn ihr diesen Kampf jetzt, der wieder neu begonnen hat, beendet, dann überlegen wir uns das nochmal. Und da fiel diesem Stamm eine uralte Regelung ein, die schon lange nicht mehr praktiziert wurde. Und zwar gab es dort, wenn es eine Auseinandersetzung gab, ein sogenanntes Friedenskind. Das heißt, wenn es Streit gab zwischen 2 Stämmen, konnte der eine Häuptling seinen Sohn dem anderen Stamm geben, sodass der dann dort lebte, bei den Fremden. Und solange der Sohn lebte, gab es Frieden zwischen den Stämmen. Und jetzt war dieser Stamm, wo diese Missionare waren, der Häuptling hatte gerade einen kleinen Jungen bekommen, der war so knapp 1 Jahr alt, sein einziges Kind. Und er sagte, ich werde diesen Brauch des Friedenskindes wieder aufleben lassen und bin bereit, meinen Sohn diesem anderen Stamm zu geben. Womit es ja heißt, er musste auf ihn dann verzichten für die nächste Zeit. Der lebte dort. Und das war ein riesiges Opfer. Er hat es getan, damit kam Frieden zwischen den zwei Stämmen. Und die Missionare haben sofort kapiert, das ist unser Ansatz. Genauso wie du jetzt diesen Schmerz empfindest, deinen Sohn als Friedenskind zu opfern, so gibt es einen himmlischen Vater, der seinen Sohn auch als Friedenskind gegeben hat. Aber nicht nur, um ihn zu verleihen, der hat sogar dabei sein Leben verloren, aber das aus Liebe zu euch und zu mir, damit Gott vergibt. Und dann sind in diesem Stamm, haben sie kapiert, weil das ihr Brauch war. Und so ganz langsam ist der eine nach dem anderen zum Glauben gekommen an Jesus. Sie haben dann ihre Geschichte gespielt. Ich habe sie also gesehen auf einem Film. Und sie konnten ihnen in die Gesichter schauen. Ganz offene, freie, vertrauenswürdige Gesichter. Wenn sie die vorher gesehen hätten, wäre ihnen ein Schauer des Entsetzens und der Angst über den Rücken gelaufen. Über diese finsteren, schwarzen, angstvollen Gesichter. Aber so hat Gott sie verändert. Sie haben etwas entdeckt. Wenn ich gläubig werde, glaube ich nicht nur, dass es einen Gott gibt. Ich muss ihn persönlich kennenlernen. An der Stelle gibt es drei Glaubenshaltungen, auch hier unter uns. Die erste ist der, ich möchte etwas von Gott. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben schon mal gebetet. Es wird sicher auch Leute geben, die noch nicht gebetet haben. Aber spätestens, wenn man in Not ist, fängt sogar ein Atheist an zu beten und fragt, ob da nicht irgendwie jemand ist, der ihm helfen könnte. Es gibt so ein nettes, kleines Werk von Hemingway. Der war ja Soldat, aus lauter Spaß an der Freude im Spanischen Bürgerkrieg hat er mitgekämpft. Und er schreibt dann das Gebet eines Soldaten im Schützengraben, wie der dann in Todesangst plötzlich anfängt, zu Jesus zu rufen, Jesus, und ich will mit dir leben, und wenn ich hier rauskomme, verspreche ich dir, ich gehöre zu dir, und ich will immer mit dir unterwegs sein. Und dann hört das Feuer langsam wieder auf, es wird wieder ruhiger, und abends denkt er nur noch an sein Mädchen und hat Jesus schon längst vergessen. Das ist auch ein Gebet, aber die erste Stufe ist, etwas von Gott zu erwarten. Das ist nicht schlecht, obwohl manche Erwartung nicht in Erfüllung geht. Die zweite Stufe wäre die, die heute auch zu diesem Predigttext gehört, wäre Jesus selbst erwarten. Es ist ja ein Unterschied, ob Sie heute Geschenke erwarten oder ob Sie Gäste erwarten, die vielleicht Geschenke mitbringen. Der zweite Schritt wäre der, Jesus selbst erwarten. Wir haben als Konfess einige Bibelverse auswendig gelernt und einer war Johannes 1, Vers 12, Stichwort Christ werden. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ihn aufnehmen heißt Jesus aufnehmen, nicht den Pfarrer zu Besuch oder die evangelische oder katholische Kirche, sondern Jesus als heute lebende Person. Kann man mit der Eheschließung vergleichen, wenn ich einen Partner gewinne für mein Leben oder er mich, wie auch immer, habe ich nichts in der Hand, keinen Garantieschein und manchmal geht es ja leider auch daneben. Ich habe nichts in der Hand, aber ich habe Vertrauen zu ihm. Das ist die Grundlage. Bei Jesus habe ich nichts in der Hand. Ich sehe ihn noch nicht mal. Ich kann ihn nicht vorführen und sagen, da ist er, so sieht er aus. Aber ich vertraue ihm ohne Beweise. Wie geht es weiter in einer Partnerschaft? Ich nehme einen Partner in meinen Lebensraum auf, nicht vorübergehend, sondern bleibend, und entscheide mich dabei für ihn und damit hoffentlich gegen alle anderen, die ja auch ganz interessant sind. Und so führt der Glaube zu einer Entscheidung, dass ich bitte, Jesus Christus in mein Leben zu kommen. Und damit treffe ich eine Entscheidung für ihn. Mancher trifft sie als Konfirmand in der Klostermühle oder in der Konfirmandenstunde. Mancher trifft sie erst, wenn er in großer Not ist. Mancher trifft sie, weil er einen Freund hat, der Jesus kennt und das sozusagen auf ihn übergeht, dieser Glaube. Aber es muss persönlich sein. Jesus empfangen wäre die zweite Stufe. Erste Stufe, etwas von Gott erwarten. Zweite Stufe wäre, ihn selbst erwarten und kennenlernen. Und die dritte Stufe, um die es eigentlich hier geht, entdecken, was ich in Jesus habe und bin. In Jesus bin ich, wenn ich mit ihm lebe, ein Kind Gottes geworden. Damit bin ich erbberechtigt und habe ewiges Leben. In Jesus habe ich den Zugangscode zu den ganzen Reichtümern Gottes. Ich nehme an, viele von Ihnen haben in Ihrer Firma vielleicht einen speziellen Zugangscode zu einem Computer, wo nur Sie ran können an das Programm und dann damit arbeiten. Wenn ich Jesus kenne, habe ich den Zugangscode zu allem, was Gott mir geben möchte. Und eine Fülle von Gebetserhörung wartet auf mich. Ich nehme an, heute werden viele Geschenkgutscheine verschenkt. Die Bibel ist, wenn Sie das richtig verstehen, ein Buch mit Geschenkgutscheinen, wo Gott Ihnen ganz vieles verspricht, aber Sie müssen es einzeln ausprobieren. Ja, entdecken, was ich mit ihm und in ihm habe und bin. In ihm habe ich zum Beispiel den Sinn meines Lebens gefunden. Peter Hane, ich vermute, die meisten kennen ihn vom Fernsehen her, ist eigentlich Theologe, der dann aber zum Fernsehen ging, sagte sehr nett, wir müssen von einer Ich-AG zu einer GmbH werden. Ich-AG heißt ich, meine, mir, mich. GmbH hieße Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Das heißt, jemand, der mit Jesus unterwegs ist und von daher gerne weitergeht, auch morgen noch mit ihm. Ich erinnere mich an ein Interview in einem Sportstudio, wo einer der ersten bekannten Brasilianer der Bundesliga interviewt wurde. Inzwischen gibt es ja in jeder Mannschaft, die was auf sich hält, fast so jemand. Das sind ja oft Leute, die an Jesus glauben und das auch bekennen. Und dieser Spieler ist inzwischen nicht mehr in Deutschland. Jorginho war das. Erst bei Bayer Leverkusen, später dann bei Bayern München. Der wurde einmal gefragt in so einem Sportstudio, wir haben ja gehört, Sie wären ein frommer Mann. Sagen Sie, macht das Leben denn dann noch Spaß? Finde ich interessant. Macht das Leben noch Spaß, wenn ich fromm bin? Er sagte ganz im Gegenteil, es macht jetzt erst überhaupt Spaß. Vorher suchte ich die Freude in lauter so verschiedenen Damen, neben meiner eigenen Frau natürlich, im Alkohol. Jetzt bin ich meiner Frau treu, also unsere Ehe steht auf ganz anderer Basis als bisher. Und ich habe richtige Freude am Leben und Jesus ist mein Freund und das gebe ich gerne jedem weiter. Deshalb hat er jedem Spielführer, er war ja selber Spielführer gewesen, immer eine Bibel geschenkt, wenn er gegen irgendeine Mannschaft neu spielte. Und einer von diesen Spielführern ist dadurch sogar zum Glauben gekommen. Das war der Torwart von Dresden damals, der dann später zur Frankfurter Eintracht ging, wenn er auch da nicht mehr in der höchsten Klasse spielt. Aber er hat durch ihn Jesus kennengelernt, weil er einfach das gerne weitergab, was er selbst entdeckt hat. Die Frage an Sie ist jetzt, die Sehnsucht nach Liebe haben Sie, das ist klar. Wissen Sie, dass Sie sich selber lieben? Wissen Sie, dass Jesus Sie liebt und bereit ist, in Ihrem Leben zu sein? Und in diesem Text, den ich heute als Grundlage hatte, da heißt es immer, mit ihm ist er bereit, alles zu schenken. Mit ihm. Viele überhören das mit ihm. Die sagen, ich möchte gerne beten, aber ich brauche ihn nicht. Sie brauchen Jesus und dann erleben sie das, was Konfirmation ist. Konfirmation heißt Befestigung und eine Befestigung mit Jesus für jeden weiteren Tag des Lebens. Ja, das wünsche ich jedem persönlich. Deshalb würde ich diese Predigt gerne mit einem Gebet schließen. In diesem Gebet werde ich ganz langsam sprechen, sodass man es wiederholen kann und werde dabei mein eigenes Leben Jesus anvertrauen. Und ich bitte die Konfirmandin, aber auch jeden, der hier ist, zu überlegen, ob er das mitbeten möchte. Und falls er es nicht mitbeten möchte, ist sicher auch gut, einmal darüber nachzudenken, warum möchte ich das nicht beten, obwohl doch Gott gerne Gebete erhört und mich liebt. Ich werde also ganz langsam beten. Und wenn Sie möchten, können Sie das gerne in Ihrem Herzen und Gedanken wiederholen. Lieber Vater, ich danke dir für Jesus als Friedenskind, bildlich gesprochen. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du bereit warst, dein Leben für mich zu geben. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen kann. Ich möchte gerne mit dir unterwegs sein, jeden Tag meines Lebens. Ich lobe dich, dass du mich liebst und mir eine ganze Fülle von Gebetserhörungen schenkst.